Es ist 13 Uhr, hier ist der Sender Freies Berlin. Sie hören uns jetzt bis 18 Uhr auch auf der Mittelwelle Dannenberg, 630 Kilohertz gleich 476 Meter mit dem Programm SFB2. Sie hören Nachrichten und anschließend den Mittagskommentar von Frank Ritschel, überraschende DDR-Unterstützung für Arafat. Zunächst die Übersicht. Bonn. Bundestag debattiert über die Abrüstungsbemühungen. Tokio. Präsident Reagan beurteilt die Erfolgsaussichten der Genfer Verhandlungen pessimistisch. Moskau. Deutsch-sowjetische Wirtschaftskommission nahm ihre Beratungen auf. Tripoli. Neue Kämpfe unter den Palästinensern im Libanon. Die Wettertendenz? Nachmittags heiter, höchste Temperatur 8 Grad. Und nun die Meldungen. Der Bundestag in Bonn hat sich am Vormittag mit dem Stand der internationalen Abrüstungsbemühungen befasst. Dabei warf Verteidigungsminister Wörner, CDU, der Sowjetunion vor, immer mehr Atomwaffen gegen Westeuropa in Stellung zu bringen. Er erneuerte die Forderung nach einer kontrollierten Abrüstung in West und Ost. Zuvor betonte Staatsminister Möllermann, FDP, die Bundesregierung sei bemüht, noch vor der Stationierung neuer amerikanischer Atomwaffen zu einem Abrüstungsergebnis beizutragen. An Moskau appellierte er, den Dialog nicht mutwillig abzubrechen. Für die Sozialdemokraten warf der Abgeordnete Vogt der Bundesregierung vor, durch ihr Nichtstun und Festhalten am Doppelbeschluss der NATO mitverantwortlich für ein mögliches Scheitern der Genfer Verhandlungen zu sein. Er bekräftigte das Nein der SPD gegen eine Raketenstationierung. Vogt forderte eine Sondersitzung des NATO-Rates auf Ministerebene, um eine Verschiebung der Nachrüstung zu erreichen. Nach Ansicht der Grünen macht die Stationierung der neuen Waffensysteme einen Atomkrieg wahrscheinlicher. Die Sprecherin der Fraktion, Frau Kelly, stellte fest, die Rüstung gehe bereits über den Abschreckungsauftrag hinaus. Aus Protest gegen die Beschränkung der Redezeit verließen die Grünen nach dem Beitrag ihrer Sprecherin geschlossen den Plenarsaal. Bundesinnenminister Zimmermann, CSU, lehnte anschließend die von den Grünen geforderte Volksbefragung zur NATO-Nachrüstung im Namen der Bundesregierung ab. Zimmermann betonte, das Grundgesetz sehe einen solchen Schritt nicht vor. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, der bayerische Kultusminister Mayer, hat Teilen der Friedensbewegung vorgeworfen, die Verfassung der Bundesrepublik und ihre Stellung nach außen verändern und aushöhlen zu wollen. Auf der Versammlung des Zentralkomitees sprach Mayer heute in Bonn von einem hochpolitischen Vorgang, der die katholische Laienbewegung zu deutlichem Widerstand herausfordere. Innerhalb der Friedensbewegung gäbe es eine ganze Reihe von Gruppierungen, die sich für das öffentliche Gewissen hielten. Deshalb glaubten sie auch, Gesetze missachten zu dürfen. Hier würden die Scheidelinien zwischen der Friedensbewegung und Kräften antidemokratischer Prägung unklar, sagte Mayer. Der amerikanische Präsident Reagan hat sich pessimistisch über die Erfolgsaussichten der Genfer Verhandlungen geäußert. In einer Rede vor dem japanischen Parlament befürwortete es der Präsident jedoch, die Gespräche über Mittelstreckenraketen in Europa fortzusetzen. Die USA würden weiterhin versuchen, einen Durchbruch bei den Verhandlungen zu erreichen. Er werde in Genf aber keine Lösung zulassen, die zu einer Verlagerung sowjetischer Raketen von Europa nach Asien führe. Im wirtschaftspolitischen Teil seiner Rede forderte Reagan die Japaner erneut auf, Handelsschranken abzubauen. Nach dem Abschluss seines Japan-Besuches reist der amerikanische Präsident nach Südkorea. Die gemeinsame Wirtschaftskommission der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland hat in Moskau ihre Beratungen aufgenommen. Dabei erklärte der stellvertretende sowjetische Ministerpräsident Kostandow, sein Land sei daran interessiert, den Handel zwischen beiden Staaten weiter zu entwickeln. Für die deutsche Delegation erklärte Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff, auch die neue Bundesregierung sei unverändert für gute wirtschaftliche Beziehungen zur Sowjetunion. Es bringe keiner Seite Vorteile, wenn dieses Verhältnis beeinträchtigt werde. In Korrespondentenberichten aus Moskau heißt es, bei den Konsultationen solle versucht werden, dass die deutsch-sowjetischen Handelsbeziehungen durch eine mögliche Stationierung neuer amerikanischer Raketen in der Bundesrepublik beeinträchtigt werden. Die Bundesrepublik ist der größte westliche Handelspartner der UdSSR. Sie hören Nachrichten vom Sender Freies Berlin. Nach einer Waffenruhe in der vergangenen Nacht sind die Kämpfe zwischen Anhängern und Gegnern des PLO-Chefs Arafat in der Nähe der nordlibanesischen Hafenstadt Tripoli wieder aufgeflammt. Die Gefechte konzentrieren sich auf das Flüchtlingslager Badawi, der letzten Bastion Arafats. In libanesischen Rundfunkberichten hieß es, das Lager sei von den Gegnern des PLO-Chefs eingekreist worden. Gestern hatten sich Libyen und Italien bereit erklärt, Arafat nach dem Verlassen des Libanon aufzunehmen. Präsident Reagans Mittelamerika-Beauftragter Stone hat in Managua mit führenden Politikern Nicaraguas konferiert. Bei einem Treffen mit dem Chef der sandinistischen Regierung Ortega forderte Stone die Regierung des Landes auf, den Dialog mit den von den USA unterstützten rechtsgerichteten Rebellen aufzunehmen. Nach dem Gespräch kündigte Ortega in einer Rundfunksprache an, Nicaragua werde sich noch intensiver als bisher auf eine mögliche Invasion vorbereiten. Unterdessen erklärte der mexikanische Außenminister Sepulveda, die sogenannte Contadora-Gruppe wolle in absehbarer Zeit neue verbesserte Pläne zur Befriedung Mittelamerikas vorlegen. Die laufenden Gespräche über die Beilegung der Konflikte hätten ein fortgeschrittenes Stadium erreicht. Es folgen Kurzmeldungen. Berlin. Der Versuch eines etwa 25-jährigen Mannes, über die Mauer in den Westteil der Stadt zu flüchten, ist gestern Abend offensichtlich gescheitert. Nach Angaben der Polizei beobachteten mehrere Zeugen, wie der Flüchtling von DDR-Grenzposten entdeckt und festgenommen wurde. Bonn. Mehrere hundert Metallarbeiter aus dem Ruhrgebiet haben am Vormittag vor dem Wirtschaftsministerium für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Belfast. Ein Angehöriger der nordirischen Polizeireserve ist in seinem Haus in der Nähe der Grenze zu Irland erschossen worden. Es war der vierte tödliche Anschlag auf ein Mitglied der nordirischen Sicherheitskräfte in einer Woche. Lissabon. Die sozialistischen Regierungschefs Spaniens und Portugals, González und Suárez, kommen heute zu Gesprächen über die umstrittenen Fischereirechte sowie über die beiderseitigen Handelsbeziehungen zusammen. Den Haag. Die niederländische Großbrauerei Heineken soll sich bereit erklärt haben, für die Freilassung ihres entführten Chefs und dessen Chauffeur ein Lösegeld zu zahlen. Wie es heißt, fordern die Kidnapper umgerechnet über 20 Millionen Mark. Neu-Delhi. Ein führendes Mitglied der regierenden indischen Kongresspartei ist in der Provinz Punjab von Angehörigen der Sikh-Bewegung ermordet worden. Die Sikhs, eine religiöse Minderheit, fordern einen eigenen Staat. Der Wetterbericht vom Meteorologischen Institut der Freien Universität. Zunächst das Wetter im Berliner Raum. Temperatur in Dahlem um 12.30 Uhr 8 Grad. Relative Luftfeuchtigkeit 56%. Luftdruck 1026 Millibar, gleichbleibend, Nordostwind Stärke 5. Nachmittags heiter, mäßiger Nordostwind, höchste Temperatur 8 Grad, nachts klar. Tiefste Temperatur je nach Stadtlage minus 1 bis minus 4 Grad. Das Wetter in ganz Deutschland. Am Rande eines nordeuropäischen Hochs setzt sich heute trocknere und kältere Luft über die Mittelgebirge weiter südwärts durch. Im Norden bleibt es meist heiter, im Bergland bessert sich die Sicht. Im Süden halten sich noch Nebelfelder. Die Temperatur steigt auf 5 bis 10 Grad. Nachts klart es auf, südlich der Donau bleibt es wolkig. Die Temperatur sinkt auf 0 bis minus 5 Grad. Die Vorhersage für morgen: Im Bereich des nach Südschweden ziehenden Hochs wird es überwiegend sonnig sein. Bei mäßigem Nordostwind steigt die Temperatur auf 2 bis 6, in Berlin auf 4 Grad. Der Straßenzustand auf der Autobahn nach Nürnberg, ab Leipzig noch Nebel. Die Mittagstemperaturen einiger deutscher Städte: Hamburg 7 Grad, Kiel 7, Warnemünde 6, Düsseldorf 8, Hannover 8, Frankfurt Oder 7, Frankfurt Main 4, München 3, Leipzig 8 und Dresden 7 Grad. Hier ist der Sender Freies Berlin. Sie hörten Nachrichten, gesprochen von Inge Schelle, Redaktion Hans-Jürgen Setzepfand. Die nächsten Nachrichten können Sie um 14 Uhr hören. Es ist jetzt 13.10 Uhr. Und nun der Mittagskommentar. Es spricht Frank Ritschel.
Die Außenpolitik der DDR hat wenig Spielraum. Ideologische Fixierungen und die beherrschenden Interessen der Sowjetunion begrenzen den Rahmen möglicher Antworten auf weltpolitische Fragen. Eigenständigkeit muss für die DDR-Diplomatie Ausnahme bleiben. Umso bemerkenswerter ist es, wenn Ost-Berlin einmal nicht auf Sprachregelungen aus Moskau wartet, sondern von sich aus Flagge zeigt und dies auch noch in einer der Sowjetunion wahrscheinlich nicht genehmen Weise. Ein derartiger Vorgang ist jetzt zu registrieren. In einer von der Nachrichtenagentur ADN verbreiteten Sprechererklärung des DDR-Außenministeriums wird zu den Kämpfen im Nordlibanon, also zu der Schlacht innerhalb der PLO, Stellung bezogen. Unter der Überschrift Solidarität der DDR mit dem palästinensischen Volk wird zunächst die bekannte Propagandamühle gedreht. Größte Besorgnis der DDR wegen der Eskalation der PLO-Kämpfe, die unter Mitwirkung imperialistischer Geheimdienste provoziert worden seien. Der Brudermord schade der gerechten Sache des palästinensischen Volkes und nütze lediglich den aggressiven Interessen der USA und Israels. Deshalb unterstütze die DDR die Forderung nach sofortiger Einstellung der Kampfhandlungen und Aufnahme von Verhandlungen zwischen den PLO-Gruppierungen. Soweit der weniger interessante Teil der Erklärung. Danach folgt jedoch die Versicherung unverbrüchlicher Solidarität der DDR, nein, nicht nur mit dem palästinensischen Volk und der PLO, sondern auch mit dem Vorsitzenden des PLO-Exekutivkomitees und Oberkommandierenden der palästinensischen Revolution, Yasser Arafat. Man liest und staunt. Die DDR solidarisiert sich mit Arafat, mit dem Manne, dem nicht nur seine Feinde innerhalb der PLO, sondern auch die Syrer endlich den Garaus machen wollen. Die Syrer, deren Haltung im Nahostkonflikt von Ost-Berlin markig unterstützt wird und hinter denen die Sowjetunion steht. Moskau aber hält sich in Bezug auf Arafat zurzeit bedeckt. Wohlweislich bedeckt, denn es ist zwar klar, dass Arafat in Tripoli mal wieder eine Schlacht verliert, aber nicht, wie seine politische Zukunft aussehen wird. Vielleicht verschwindet er gleich in den Geschichtsbüchern, vielleicht wird er noch gebraucht. Das heißt für die Sowjetunion, abwarten. Ihr Verbündeter DDR ist mit der Solidaritätsadresse für Arafat unziemlich vorgeprescht. Man darf gespannt sein, ob sie zurückgepfiffen wird.
Sie hörten Frank Ritschel.
Hier ist das Echo am Mittag auf SFB2. Seien Sie uns herzlich willkommen. Von Berlin nach Stuttgart, meine Damen und Herren, da findet heute im Landtagsgebäude eine eintägige Fachkonferenz statt auf Initiative der CDU, so etwa unter der Überschrift, nennen wir es ruhig so, wie verseucht ist unser Grundwasser? Fragezeichen. Und in Klammern erwartet man natürlich auch Antworten. Es nehmen Teilvertreter der Landwirtschaft, der Wasserversorgung und des Gewässerschutzes und auch der chemischen Industrie über Erkenntnisse und Folgerungen. Bei dieser Tagung in Stuttgart berichtet Bernd Rohling.
Nun, im Mittelpunkt des Fachkongresses im Stuttgarter Landtag steht die Nitratbelastung des Grundwassers, die in Baden-Württemberg am Niederrhein oder in Rheinland-Pfalz beispielsweise schon ganz erhebliches Kopfzerbrechen bereitet. Im Augenblick hilft man sich da teilweise noch damit, dass man nitratbelastetes Wasser mit anderem Wasser aus der Fernwasserversorgung mischt. Aber das eigentliche Problem, so der Tenor der Referate, diese Belastung des Grundwassers wird noch weiter ansteigen. Heute profitieren wir noch von der relativ gesunden Umwelt früherer Jahrzehnte, aber die Sünden der jüngsten Zeit werden wir erst später zu spüren kriegen, weil Grundwasser halt recht langsam fließt. Außerdem gab Professor Heinrich Sontheimer von der Universität Karlsruhe Folgendes zu bedenken.
Erklären lässt sich das nicht dadurch, dass in diesen 5 Jahren mehr Nitrat gedüngt wurde. Es gibt nur eine einzige Erklärung, dass nämlich die Kapazität der Böden für die Nitratentfernung aufgehört hat. Dass nämlich die organische Substanz, die man dazu braucht, dass diese organische Substanz weggezehrt ist oder nicht mehr verwertbar ist und dass dadurch der Nitratanstieg kommt. Und wenn das so ist, dann allerdings ist das Nitratproblem eine Zeitbombe.
Und es gab sogar Redner, die im Nitratproblem lediglich ein Vorläuferproblem sehen und meinten, der Einsatz der Insektizide und Pestizide in der Landwirtschaft könne sich in Zukunft auch zunehmend negativ auf das Grundwasser auswirken. Deshalb müsse schleunigst gehandelt werden. Die Landwirte dürften, um wieder auf das Nitratproblem zu kommen, nicht mehr so viel Mineraldünger und Gülle auf die Felder austragen, vor allem nicht im Winter, da werden die Nitrate besonders schnell ausgewaschen. Doch die Landwirtschaft ist auf hohe Erträge angewiesen und so standen gleich Bauern und übrigens auch Kiesbesitzer auf und fragten, wer zahlt uns denn eigentlich diese Einschränkung, die da zum Schutz des Grundwassers von uns verlangt wird? Doch Benno Weinmann, Präsident der Vereinigung Deutscher Gewässerschutz, konterte, es gebe kein Recht auf Grundwasserbelastung. Er räumte aber ein, dass man nicht überall, wo Grundwasser gewonnen werde, Wasserschutzzonen schaffen könne.
Wir müssten 54% des niederrheinischen Raums zu Wasserschutzgebieten erklären, wenn wir bei der gegebenen Wasserstruktur, Wasserversorgungsstruktur, den Nitrateintrag verhindern wollten. So, und wenn man das in den Raum stellt, dann kommt man auch zu der Erkenntnis, ja, das geht nicht.
Fazit, manch ein Brunnen wird wegen der Nitratprobleme, die großflächig auftreten, noch aufgegeben werden müssen. Und damit zum zweiten Problemkreis, das sind die chlorierten Kohlenwasserstoffe. Hier ist das Problem nicht großflächig, sondern immer wieder partiell bei verschiedenen Betrieben, wo man nicht Acht gibt, denn diese chlorierten Kohlenwasserstoffe, die werden als Lösungsmittel überall in der Industrie angewandt und da gibt es in verschiedensten Bereichen, vor allen Dingen halt in den Ballungsräumen, Probleme. Hier muss man die Hebel da ansetzen, dass für diese Lösungsmittel, die schädlich sind, dass man da Ersatzstoffe findet. Aber dieses Problem soll vor allen Dingen hier in Stuttgart am Nachmittag diskutiert werden.
Bernd Rohling berichtete vom Grundwasserkongress aus Stuttgart.